Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Tech- und Finanztalks. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben uns heute ein paar Themen ausgesucht, die wirklich die Zukunft prägen könnten, von digitalen Währungen über Roboter in Asien bis hin zur Sicherheit unserer Daten und dem Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Hallo Tim, ich bin auch schon sehr gespannt. Wir haben heute eine wirklich bunte Mischung. Besonders spannend finde ich, wie sehr sich die Themen gegenseitig beeinflussen. Zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die ja in fast jedem Bereich auftaucht, den wir heute besprechen.
Absolut. Und fangen wir doch direkt mit einem Thema an, das die Gemüter immer wieder erhitzt und gerade wieder extrem im Fokus steht. Es geht um Bitcoin. Wir sehen momentan eine richtig starke Erholung. Die Kurse tendieren wieder über die Marke von $80.000 und viele Analysten haben bereits das nächste große Ziel im Visier, die $100.000.
$100.000, das klingt erst einmal nach einer astronomischen Zahl, aber wenn man sich die Analyse dahinter ansieht, macht das Sinn. Bitcoin wird ja immer mehr als digitales Gold wahrgenommen. Damit ist gemeint, dass Menschen Bitcoin nicht mehr nur als Experiment sehen, sondern als eine Art Absicherung, wenn die herkömmlichen Währungen, also das sogenannte Fiat-Geld, das von Zentralbanken gesteuert wird, an Wert verlieren oder politisch instabile Zeiten anbrechen.
Genau das ist der Punkt. Wenn man das Gefühl hat, dass das traditionelle Geldsystem wackelt, sucht man nach etwas, das knapp ist und nicht einfach beliebig vermehrt werden kann. Bitcoin übernimmt hier diese Rolle des knappen digitalen Guts. Interessant ist aber auch, dass Bitcoin immer noch eine gewisse Verbindung zu den Tech-Aktien hat. Also wenn die Technologiewerte steigen, zieht Bitcoin oft mit. Aber gleichzeitig bildet sich da so ein eigenes Narrativ, das die langfristige Aufwärtstendenz stärkt.
Wenn wir über die Gründe für diesen Aufstieg sprechen, müssen wir unbedingt die institutionelle Adaption erwähnen. Es geht hier nicht mehr nur um einzelne Privatanleger in ihren Kellern. Durch die Einführung von ETFs, das sind im Grunde börsengehandelte Fonds, die es großen Investoren viel einfacher machen, Bitcoin in ihre klassischen Portfolios zu integrieren, fließt viel mehr Geld in den Markt. Das erhöht die Liquidität und stabilisiert das Preisniveau insgesamt.
Stimmt, das ist ein riesiger Hebel. Und dann ist da noch die psychologische Komponente. Wenn eine Marke wie $80.000 geknackt wird, wirkt das wie ein Startschuss. Die $100.000 sind dann nicht mehr nur ein Traum, sondern ein greifbares Ziel. Man könnte sagen, die Skepsis gegenüber den zentralbankgesteuerten Systemen wirkt hier wie ein Turbo.
Aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein, es ist nicht alles nur rosig. Die Volatilität ist nach wie vor hoch, was bedeutet, dass die Preise immer noch extrem schwanken können. Ein großes Risiko sind zum Beispiel regulatorische Schläge. Stell dir vor, es kommen die plötzlich extrem restriktive Steuergesetze oder sogar Verbote in wichtigen Märkten. Das könnte den Markt massiv schocken.
Das ist ein wichtiger Punkt und es gibt ja auch die technischen Aspekte. Sicherheitsrisiken sind ein Thema, an das man oft nicht denkt, bis es passiert. Wenn es große Hacks von Börsen gibt oder Fehler in den Protokollen auftreten, kann das Vertrauen der Anleger kurzfristig komplett erschüttern.
Und vergessen wir nicht die Makroökonomie. Bitcoin reagiert empfindlich auf die Zinspolitik. Wenn die Fed, also die amerikanische Zentralbank, einen unerwartet aggressiven Zinsweg einschlägt und die Zinsen stark anhebt, belastet das oft risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin.
Ein spannender Einstieg in unsere Runde. Aber lassen wir die digitalen Assets einmal hinter uns und schauen wir in den Osten, genauer gesagt nach China. Dort passiert gerade etwas, das fast schon an Science Fiction erinnert, aber aus einer ganz pragmatischen, fast schon verzweifelten Notwendigkeit heraus entsteht, die Robotik.
Ja, das ist wirklich ein faszinierender Fall. China steckt in einer beispiellosen demografischen Krise. Die Geburtenraten sinken massiv, was bedeutet, dass es in Zukunft immer weniger junge Menschen gibt, die in die Fabriken und Betriebe gehen. Das führt zu einem gewaltigen Arbeitskräftemangel und genau hier setzen die chinesischen Robotikunternehmen an.
Es ist also kein Spielzeug für Tech-Enthusiasten, sondern ein Rettungsanker für die Wirtschaft. Was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass es hier nicht mehr nur um einfache Roboterarme in einer Autofabrik geht, die immer die gleiche Bewegung machen. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz werden diese Maschinen viel intelligenter. Sie können menschliche Arbeit in Bereichen ersetzen, die für die Produktion absolut kritisch sind.
Genau, und das Ganze wird massiv vom Staat vorangetrieben. Die chinesische Regierung sieht die Robotik als nationale Priorität an, um die industrielle Vormachtstellung zu sichern. Das bedeutet in der Praxis massive Subventionen und eine extrem schnelle Marktdurchdringung. China kann diese Roboter oft schneller und vor allem günstiger in Serie produzieren als jeder westliche Wettbewerber.
Das klingt erst einmal nach einem klaren Sieg für die chinesische Industrie. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Wenn wir über die Risiken sprechen, kommt man an den Handelskriegen nicht vorbei. Wenn zum Beispiel Exportbeschränkungen für High-End-KI-Chips verhängt werden, könnte das die Intelligenz der chinesischen Roboter ausbremsen. Ohne die nötigen Chips keine fortschrittliche KI.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zudem gibt es technologische Hürden. Bei den High-End-Präzisionskomponenten, ich denke da vor allem an spezielle Sensoren, gibt es noch Lücken, die China erst schließen muss, um wirklich konkurrenzfähig zu bleiben.
Und dann ist da noch die soziale Komponente. Wenn Roboter in diesem massiven Ausmaß die menschliche Arbeit ersetzen, führt das zwangsläufig zu Arbeitsplatzverlusten. Das könnte zu sozialen Unruhen führen, was wiederum dazu führen könnte, dass der Staat plötzlich doch regulierend eingreift und die Automatisierung bremst.
Es ist ein Balanceakt zwischen wirtschaftlichem Überleben und sozialem Frieden. Aber wenn wir schon bei der künstlichen Intelligenz sind, gibt es ein Thema, das uns alle betrifft, egal ob wir in China leben oder nicht, die Cybersecurity. Denn während die KI uns hilft, Roboter zu bauen, hilft sie leider auch den Angreifern.
Das ist die Kehrseite der Medaille. Die Zunahme von KI-gesteuerten Cyberangriffen ist ein echtes Problem. Hacker können heute KI nutzen, um Malware-Code zu schreiben, der viel effizienter und schwerer zu entdecken ist als früher. Das erhöht den Druck auf jedes einzelne Unternehmen, enorm modernste Verteidigungstools einzusetzen.
Und genau hier kommt ein Name ins Spiel, den man in der Branche kennt. CrowdStrike. Die haben sich als Marktführer in der sogenannten Endpoint Security etabliert. Für alle, die den Begriff nicht kennen, Endpoint Security bedeutet vereinfacht gesagt, dass man jedes einzelne Gerät, also jeden Laptop, jedes Smartphone, jeden Server in einem Netzwerk absichert, damit der Angreifer nicht über eine einzige kleine Schwachstelle ins gesamte System gelangt.
Und CrowdStrike ist da quasi der Türsteher für die globale Wirtschaft. Ich finde die These spannend, dass Sicherheit heutzutage kein Nice-to-have mehr ist, also kein nettes Extra, sondern eine existenzielle Notwendigkeit. Wenn ein Unternehmen heute gehackt wird, kann das das Ende der Firma bedeuten. Die Fähigkeit, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und sofort zu neutralisieren, macht CrowdStrike zu einem unverzichtbaren Partner.
Das stimmt und man sieht das auch an der Strategie. CrowdStrike setzt auf eine Plattformstrategie. Anstatt nur ein einzelnes Tool anzubieten, bündeln sie verschiedene Security-Module in einer Plattform. Das ist für den Kunden bequem und für CrowdStrike profitabel, weil es den sogenannten Customer Lifetime Value erhöht, also den Wert, den ein Kunde über die gesamte Zeit seiner Zusammenarbeit bringt.
Die Zahlen belegen das ja auch. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine starke operative Stärke und ein kontinuierliches Wachstum. Aber, und hier müssen wir wieder kritisch sein, CrowdStrike ist nicht unfehlbar. Wir erinnern uns an punktuelle technische Rückschläge, wie zum Beispiel globale Outages, bei denen Systeme weltweit ausfielen. Ein einzelner großer Update-Fehler kann hier massiven Reputationsschaden anrichten und dazu führen, dass Kunden abwandern.
Das ist das Risiko, wenn man so zentralisiert arbeitet. Und dann gibt es da noch die Konkurrenz durch die sogenannten Hyperscaler. Ich spreche hier vor allem von Microsoft, wenn Microsoft die Security-Funktion noch tiefer in Azure oder Windows integriert, könnten sie Marktanteile gewinnen, einfach weil sie das Betriebssystem bereits liefern.
Und zu guter Letzt kommen noch die regulatorischen Anforderungen hinzu. Neue Datenschutzgesetze könnten die Art und Weise, wie Daten analysiert werden, einschränken. Das könnte die Effektivität der KI-gestützten Verteidigung beeinträchtigen. Das war ein tiefer Einblick in die digitale Sicherheit. Aber wechseln wir jetzt mal das Thema komplett und schauen uns etwas an, das weniger mit Bits und Bytes, aber sehr viel mit Geld und Gerechtigkeit zu tun hat, das US-Gesundheitswesen.
Oh ja, ein System, das für viele von uns in Europa absolut unverständlich ist. Es ist geprägt von extrem intransparenten Preisstrukturen. Ein großes Problem sind dabei die sogenannten PBMs, Pharmacy Benefit Managers. Das sind mächtige Zwischenhändler, die zwischen den Pharmaherstellern, den Versicherungen und den Apotheken stehen und oft die Preise in die Höhe treiben, ohne dass der Patient weiß, warum.
Genau das ist der Punkt, den Mark Cuban jetzt angreift. Er hat mit Cost Plus Drugs ein Modell ins Leben gerufen, das dieses alte System komplett aufbricht. Die Idee ist denkbar einfach. Medikamente werden zu einem festen Aufschlag auf die tatsächlichen Herstellungskosten angeboten. Keine versteckten Gebühren, keine Spielchen mit Zwischenhändlern. Einfach Herstellungskosten plus eine transparente Marge.
Das ist im aktuellen politischen Klima in den USA ein genialer Schachzug. Themen wie Medicare for All oder die allgemeine Senkung der Medikamentenpreise sind dort zentrale politische Themen. Die Menschen fordern Transparenz und ein Modell, das faire Preise garantiert, hat einen enormen Wettbewerbsvorteil.
Der Preisvorteil ist für den Endverbraucher ja oft extrem. Wenn man plötzlich Medikamente zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises bekommt, schafft das eine extrem schnelle und starke Kundenbindung. Und das Modell ist zudem skalierbar. Das heißt, man kann es auf immer mehr Medikamentengruppen und verschiedene Regionen ausweiten.
Aber wir wissen ja, dass es im US-Gesundheitssystem nicht einfach ist, Dinge zu ändern. Da gibt es mächtige Pharma-Lobbygruppen, die werden nicht tatenlos zusehen, wie ihre Margen geschrumpft werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Gruppen versuchen, regulatorische Hürden aufzubauen, um solche transparenten Modelle zu behindern.
Und dann ist da noch die Komplexität der Versicherungen. Das US-System ist so kompliziert, dass der Direkterwerb von Medikamenten ohne Versicherung oft schwierig ist oder die Menschen durch die bestehenden Strukturen davon abgehalten werden.
Und ganz pragmatisch betrachtet, der Aufbau einer eigenen effizienten Lieferkette ist extrem kapitalintensiv. Man braucht Lager, Logistik und eine funktionierende Distribution, was am Anfang sehr viel Geld kostet.
Es ist wirklich spannend zu sehen, wie in all diesen Bereichen, ob bei Bitcoin, der Robotik in China, der Cybersecurity oder dem US-Gesundheitswesen, gerade alte Modelle in Frage gestellt werden. Es scheint, als stünden wir an einem Punkt, an dem Transparenz, Effizienz und neue Technologien die alten Strukturen einfach überrollen.
Das kann man so sagen. Es ist eine Zeit des Umbruchs und wer die Zusammenhänge versteht, kann die Chancen nutzen, muss aber auch die Risiken im Auge behalten. Es war wirklich ein intensiver Rundgang durch die aktuellen Trends.
Absolut. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Überblick gewinnen und die Zusammenhänge verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht es gut, bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.